Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Primzahlen sind nicht nur dazu da, um Kinder im Matheunterricht herauszufordern, sondern auch wichtig für die Kryptographie, also das Verschlüsseln von Daten. Es sind Zahlen, die sich nicht weiter teilen lassen. Die kleinste Primzahl ist die 2, dann geht es weiter mit 3, 5, 7, 11, 13 und so weiter. Es ist schon mathematisch bewiesen, dass es unendlich viele weitere gibt. Jetzt hat ein Kalifornier die bisher größte bekannte Primzahl gefunden. Sie geht mit einer 8 los und hat mehr als 41 Millionen Stellen. Bei so großen Zahlen hat der 36-Jährige das natürlich nicht im Kopf durchgerechnet, sondern Cloud-Rechenpower genutzt von Computern in 17 Ländern. Dahinter steht ein Freiwilligenprojekt, dessen Software sich jeder auf den eigenen Rechner laden kann. Der Kalifornier beteiligt sich seit rund einem Jahr an dem Projekt. Er hat dabei seine Erfahrungen aus einem Job bei einem Grafikkartenhersteller eingebracht. Denn moderne Grafikprozessoren liefern extrem viel Rechenpower und die geht inzwischen in die Cloud ein, mit der die Freiwilligen nach 9 und immer größeren Primzahlen suchen. Wir sind gut darin, bei einem kurzen Blick schnell zu kapieren, was Sache ist. Und das gilt offenbar nicht nur für Situationen, sondern auch für kurze Texte, zum Beispiel Handybenachrichtigungen. Das zeigen zwei Studien von Linguisten und Psychologinnen der New York University mit insgesamt 60 englischsprachigen Testpersonen. In nur 150 Millisekunden kann unser Hirn beim Lesen die Bedeutungsstruktur von einem kurzen Satz erfassen. In der gesprochenen Sprache wäre da gerade mal Zeit für eine einzelne Silbe. Hirnaktivitätsmessungen in den Studien haben gezeigt, dass wir in dieser kurzen Zeit nicht nur einzelne Wörter erkennen, sondern auch die sprachliche Struktur. Zum Beispiel checken wir, ob drei Wörter hintereinander ein kurzer Satz sind oder eine Aufzählung von drei Gegenständen. Und mit ein klein wenig mehr Zeit, 400 Millisekunden, korrigiert unser Hirn kleine Fehler in einem Minisatz, etwa einen Wortdreher. Das könnte auch erklären, warum wir solche Fehler in Texten oft gar nicht merken, sondern überlesen. Ein wichtiger Schritt für die Menschheit war, als das Rad erfunden wurde. Aber wie, wann und wo das passiert ist, das ist bis heute nicht klar. Klar ist nur, vor 5000 Jahren war das Rad schon an vielen Plätzen der Welt in Benutzung. Ein heißer Kandidat für die Raderfindung ist eine Kulturgruppe aus den Karpaten in Osteuropa vor fast 6000 Jahren. Die Menschen hatten Trinkbecher in Form von vierrädrigen Wagen. Es gibt die Hypothese, dass das Vorbild für diese Becher Bergbauwagen waren, die dann die ersten Räder hatten. Ein Historiker und zwei Ingenieure aus den USA liefern in einer Studie im Fachjournal Royal Society Open Science dafür neue Argumente. Sie sagen, dass die Erfindung des Rads in der Kupfermine besonders viel Sinn gibt. Die Arbeiter mussten schweres Erz aus den Minen holen und den Berg hinunter transportieren. Erst haben sie das vermutlich mit querliegenden Baumstämmen gemacht, auf denen sie die Kisten voll Erz bergab gerollt haben. Die Forschenden haben dann am Computer modelliert, wie die Bergarbeiter diese Technik verfeinert haben könnten, mit Achsen und Lenkmöglichkeiten beim Rollen. Sie sagen, der ganze Raderfindungsprozess könnte etwa 500 Jahre gedauert haben. In der Arktis geht die Erderwärmung besonders schnell voran und das macht Eisbären aus mehreren Gründen Probleme. Erstens, weil ihr Lebensraum aus Meereis wegschmilzt und zweitens infizieren sie sich laut einer neuen Studie auch häufiger mit Krankheitserregern. Für die Studie im Fachjournal PLOS ONE hat ein Forschungsteam Blutproben von Eisbären untersucht, die zwischen Alaska und Sibirien leben. Und zwar in zwei unterschiedlichen Zeiträumen, einmal zwischen 1987 und 1994 und dann zwischen 2008 und 2017. Konkret suchten die Forschenden nach Antikörpern gegen sechs verschiedene Erreger. In den späteren Proben fanden sich die Antikörper häufiger, teilweise mehr als doppelt so oft. Die Eisbären kommen heute also öfter als früher in Kontakt mit Keimen. Das muss zwar noch nicht unbedingt bedeuten, dass sie auch öfter krank werden, aber es erhöht die Belastung, mit denen die Eisbären wegen der Eisschmelze ohnehin schon klarkommen müssen. Wirtschaft. Das Thema finden viele Jüngere in Deutschland zwar spannend, aber oft zu kompliziert. Nach einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung interessieren sich mehr als die Hälfte der 14- bis 25-Jährigen grundsätzlich für wirtschaftliche Themen. Sie fühlen sich aber schlecht darauf vorbereitet. Rund drei Viertel der Befragten sagen, dass es in der Schule mehr wirtschaftliche Inhalte geben sollte. Und mehr als die Hälfte fühlt sich bei dem Thema durch die Wirtschaftsnachrichten und auch durch die aktuelle Wirtschaftspolitik nicht abgeholt. Gleichzeitig sagen die Befragten aber, dass wirtschaftliche Positionen von Parteien wichtig für ihre Wahlentscheidung sind. Die Bertelsmann Stiftung ruft daher Wirtschaftspolitikerinnen und Politiker dazu auf, die Perspektive junger Leute mehr einzubeziehen. Geeignete Themen wären zum Beispiel Chancengleichheit, Gender Pay Gap oder auch die Rente. Die Daten stammen aus einer Online-Befragung zwischen Ende Februar und Ende März mit rund 1700 Befragten. Ihr Name klingt eher zum Fürchten. Sumpfblutauge, Teufelsauge oder Blutstropfen. Dabei ist die Blume selbst in Not. Weil es kaum noch Moore gibt, fehlt ihr der Lebensraum. Sie steht auf der Liste der bedrohten Arten in Deutschland. Um darauf aufmerksam zu machen, hat die Loki-Schmidt-Stiftung das Sumpfblutauge zur Blume des Jahres 2025 gewählt. Die Blume liebt schlammige Böden, Gräben und Uferbereiche. Wer einen Gartenteich hat, kann die Staude auch dort anpflanzen. Das hilft dem Bestand und sieht auch schön aus. Die Blume hat eine sternförmige rote Blüte und wird bis zu 70 cm hoch. Sie bietet vielen Wildbienen- und Schwebfliegenarten sowie einigen Raupenarten Nahrung. Uns Menschen diente sie früher zum Beispiel zum Färben und als Heilpflanze gegen Magen-Darm-Erkrankungen. Mit der Blume des Jahres wirbt die Loki-Schmidt-Stiftung seit 1980 für den Schutz von Wildpflanzen. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der ehemaligen Kanzlergattin und Biologin Loki Schmidt.
Deutschlandfunk Nova.